unter anderem Theologe und Kommentarschreiber, sagt Folgendes: Der Vorzug des Kindes vor dem Erwachsenen besteht nicht in seiner Schuldlosigkeit oder natürlichen Reinheit, sondern in der Neigung zum Glauben, der Einfalt und Demut, vor allem im Freisein von Heuchelei. Natürlich meint er damit auch kleine Kinder. Kleine Kinder können da auch schon sehr geprägt werden. Ja? Es gibt auch kleine Heuchler, mit Sicherheit. Aber im Grunde genommen spiegelt das das Wesen der Natur des Kindes mit. Und das werden wir heute auch sehen. Wir werden heute entgegen dem, was ich eigentlich vorgehabt habe, doch im Lukas-Evangelium weitermachen, weil mir ist aufgefallen, dass wir in unserem Text, den wir uns jetzt anschauen, sogar mit zwei Kindern zu tun haben. Und zum anderen verhält sich Jesus fast schon so wie so ein paar nervende Eltern. Ja? Ich meine, so schön wie das ja auch ist, wenn wir Kinder segnen und wir als Eltern wissen, dass wir manchmal auch genervt sind. Ja? Richtig angenervt, ja? Wenn das Kind einfach nicht das macht, was es machen soll. Das werden wir uns gleich dann genauer anschauen in Lukas 9. Nämlich Jesus ist auch genervt. Nicht über seine Kinder, sondern über seine Jünger. Und er verhält sich fast wie wir als Eltern manchmal. Ja. Schlag mal auf Lukas Kapitel 9. Ich möchte den Faden hier wieder aufnehmen, den wir, ich will jetzt sagen, verloren haben. Wir haben diesen Faden ja auch gehalten. Wir haben ja letzte Woche über Götzendienst gesprochen. Ja. Und das hatte ja eine ganz klare Verbindung auch gehabt zu dem, was wir uns in den Wochen vorher angeschaut haben. Wir erinnern uns, wir waren mit Jesus da am Berg der Verklärung gewesen. Und auf diesem Berg der Verklärung ist ja Folgendes passiert. Jesus wurde verwandelt. Die Jünger, die drei Jünger, Petrus, Jakobus und Johannes, sahen Jesus plötzlich nicht mehr nur als Menschen, sondern in seiner Gottheit. Und Gott oder Jesus hat ihnen ja eine Lektion beigebracht auf diesem Berg der Verklärung. Nämlich er hat ihnen gezeigt, worum es wirklich geht. Und dass es wichtig ist halt eben, dass der Glaube nicht auf Heuchelei aufgebaut ist, sondern auf Beziehung. Und dass nicht so sehr die äußeren Dinge entscheidend sind, sondern die inneren Dinge. Und dass sehr häufig, wenn wir das nicht beachten, dann kann selbst unser Glaube zu einer Art Götzendienst werden. Da kann es sein, wir sitzen zwar im Gottesdienst, aber es ist eher im Götzendienst, ja, weil die Haltung nicht stimmt. Und eigentlich ist die ganzen Abschnitte, die wir hier finden, gehen alle ein bisschen in die gleiche Richtung. Und ich fand das wirklich so klasse, das Lied, was wir eben gesungen haben. Da hieß es: Ich wünsche mir einen selbstlosen Glauben. Ist ja immer manchmal ein bisschen harmloser, wenn wir in Englisch singen. Ja? Dann macht man sich das gar nicht so richtig bewusst, was wir eigentlich singen. Selfless Faith. Oder ich will nur das tun, was dir entspricht. Also der Autor oder der Verfasser von diesem Lied, Komponist, hat mit Sicherheit da dieses tiefe Verlangen verspürt, das zum Ausdruck zu bringen. Und die Jünger haben tatsächlich eine Lektion gelernt und wir wahrscheinlich auch, ja, auch letzte Woche, die von euch, die da gewesen sind. Und jetzt steigen wir genau da mal ein. Sie kommen nämlich vom Berg jetzt runter. Das heißt im Vers 37 in Lukas 9, es geschah am folgenden Tag, als sie vom Berg herabgestiegen waren, da kam ihm eine große Volksmenge entgegen. Und siehe, ein Mann aus der Volksmenge, also ein Vater kommt hier, und rief laut und sprach: Lehrer, ich bitte dich, blick hin auf meinen Sohn, denn er ist mein einziger. Hier ist offensichtlich ein völlig verzweifelter Vater, der sein Kind absolut lieb hat. Aber dieses Kind leidet. Dieses Kind ist krank. Es gibt Schätzungen, dass 40% aller Kinder damals nicht das 20. Lebensjahr erreicht haben. Das muss man sich mal reinziehen, ja. Auch dieser Mann, er sagt, das ist mein einziges Kind, das ist mein einziger Sohn. Und er hing so sehr. Und er sieht dieses Kind leiden. Dieses Kind hatte eine sehr seltsame Krankheit gehabt. Es heißt hier weiter in Vers 39, und siehe, ein Geist, sagt er, und siehe, ein Geist ergreift ihn. Und plötzlich schreit er und er zerrt ihn unter Schäumen. Und kaum einmal lässt er von ihm ab. Er reibt ihn auf. Offensichtlich stand dieses Kind unter einem dämonischen Einfluss.
Wow.
Ist natürlich ein bisschen schwierig, ja. Wir haben ja jetzt ein schönes Ereignis mit der Kindersegnung und was erzähle ich jetzt von Kindern unter dämonischem Einfluss? Und man macht sich, ich habe da viel auch drüber gebetet, ja. Grundsätzlich muss man eins sagen: Lukas, der Verfasser, war ja Arzt. Aber selbst Lukas kann keine genaue Diagnose stellen. Er stellt nur diese Diagnose. Er sagt, hier haben wir es mit einer Situation zu tun, das kann man nicht mehr medizinisch begründen. Da ist etwas anders dahinter. In Parallelstellen, zum Beispiel Matthäus im Kapitel 17, der stellt die Diagnose Lunatismus. Kennt ihr das? Mondsucht. Und ich habe da mal nachgeschlagen, es kann tatsächlich vorkommen, dass dieser Lunatismus, diese Mondsucht so weit gehen kann, dass Menschen sich da verletzen. Ja? Das heißt an einer anderen Stelle, er fiel ins Feuer und alles mögliche. Also dass es ganz krass wird, manchmal auch Leute völlig die Kontrolle verlieren. Aber offensichtlich, Lukas geht noch weiter, er sagt, nein, das ist nicht einfach hier so irgendwas, was man sich irgendwie medizinisch oder sonst wie erklären kann, sondern da ist etwas anders dahinter. Und das war so krass. Es war so krass, dass es vermutlich, oder von dem geht Lukas aus, dass es von außen kam. Er spricht hier von dämonischen Belastungen. Und das können wir auch lesen, wenn wir einen Vers weiter gehen. Da heißt es, und ich bat deine Jünger, dass sie ihn austreiben möchten, aber sie konnten es nicht. Sie waren nicht in der Lage. Jesus aber antwortete und sprach. Und jetzt tickt Jesus aus. Ich weiß nicht, wie er das gesagt hat, aber wahrscheinlich nicht gerade so sanft, wie wir das immer so vermuten, wie Jesus spricht, ja, mit dem Orgel so im Hintergrund. Ungläubiges und verkehrtes Geschlecht, bis wann soll ich bei euch bleiben? Wie lange soll ich euch ertragen? Oder übertragen wird man sagen, wie lange soll ich mich mit euch rumschlagen? Er meint nicht den Vater. Das wird manchmal so ausgelegt. Er meint nicht den Vater, der einfach nicht genug Glauben gehabt hat oder so irgendwas. Er meint vermutlich seine Jünger. Und er fährt hier seine Jünger zusammen in Gegenwart vor dem ganzen Volk. Das ist ganz schön peinlich, oder? Angenommen, du bist ein Vorgesetzter in deiner Abteilung und da kommt dein Chef rein und der fährt dich mal so richtig zusammen, macht dich so richtig zu Minna, ja, in Angesicht deiner Untergebenen. So mussten die Jünger sich hier fühlen. Ich glaube nicht, warum macht er das? Ja? Ich glaube nicht, dass es der Punkt war, dass Jesus die Jünger zusammenfährt, weil sie zu wenig Glauben hatten. Könnte man ja eigentlich mal so meinen, ja. Sondern wir müssen daran denken, und hier kommen wir wieder in den Kontext, wir müssen daran denken, dass Jesus die ganze Zeit mit seinen Jüngern zusammen ist, um seinen Jüngern zu zeigen, worauf es wirklich ankommt. Sie sind hier in einem Prozess drin. Er macht seinen Jüngern klar, und muss seinen Jüngern klar machen, dass er nicht der Religionsstifter ist, für den wir ihn auch heute halten. Dass er nicht der ist, der eine neue Religion gründet, und dass er auch nicht gekommen ist, um diesen Fischern, die ihr Dasein da geführt haben auf dem See, so stupide, wie es halt eben immer war, gekommen ist, um ihnen endlich mal Sinn ins Leben zu geben. Ja? Und dass er auch nicht gekommen ist, um ihnen ein erfülltes Leben zu geben. Schon komisch, das sagen wir doch eigentlich immer. Oder? Mit Jesus hast du ein erfülltes Leben. Ja, aber man kann das ja auf zweierlei Arten sehen. Er versucht ihnen auch deutlich zu machen, dass er nicht gekommen ist, dass sie groß rauskommen. Ja, sie lassen immer zwischendurch so Sätze fallen wie, sag Jesus, wann geht's endlich los? Ja, immer wieder so zwischendurch lassen sie so einflechten. Wir werden das nachher dann auch wieder sehen und immer wieder. Nein, er ist gekommen. Seine Absicht war, damit Menschen, ich sage dieses Wort mal, bekehrt werden, umkehren von ihren alten Göttern, von ihren falschen Lebensphilosophien, von ihren Altlasten hin zum lebendigen Gott, der frei macht. Die von euch, die letzte Woche da waren, die haben das miterlebt, ja, worum es dabei geht. Jesus ist nicht gekommen, um uns irgendwas aufzuschwätzen, um uns ein dickes Buch zu geben und sagen, so, hier, haltet das. Ja? Das ist erdrückend. Darum ist er nicht gekommen, sondern er ist tatsächlich gekommen. Und ich habe das auch letzte Woche gesagt, die Bibel ist voll davon, um uns wegzuholen von den ganzen Dingen, in denen wir drinstehen, also den ganzen Lebensphilosophien, uns zu retten daraus, um uns eine neue Identität zu geben, die allein in Jesus ist. Und damit wir so als Gerettete wiederum andere Menschen helfen und rausholen aus dieser Mühle. Also, sprich, wir sind nicht zum Selbstzweck da. Und das ist ein Problem, was die Jünger, das haben die Jünger nicht erkannt. Sie haben diese ganze Geschichte mit dem Glauben viel zu sehr immer auf sich bezogen, dass es ihnen gut geht. Und sie haben weniger die anderen Leute gesehen. Später werden sie sagen, da sind sie einmal sauer auf ein ganzes Dorf und da sagt der eine zu Jesus, Jesus, du hast uns doch Vollmacht gegeben. Sag nur ein Wort und ich lasse Feuer vom Himmel fallen, dass du den ganzen Laden hier platt machst. Was fällt denen ein, ja? Die geben uns nicht die Würde, die uns eigentlich zusteht. Und Jesus, ja? Sie haben das ganze Konzept nicht verstanden. Warren Wiersbe, auch ein Theologe, er sagt Folgendes hier zu dieser Geschichte. Er hatte kurz vorher den Jüngern Autorität über den Teufel gegeben, aber sie waren zu schwach, dieses Kind zu befreien. Er hat ihnen in der Speisung der über 5000 ein Beispiel von Erbarmen und Nächstenliebe gegeben. Aber sie verharren in Selbstsucht und Mangel an Nächstenliebe. Werden wir gleich noch sehen. Er hatte ihnen klar gelehrt, was es heißt, ihm nachzufolgen. Aber sie folgen lieber ihren eigenen Bedürfnissen nach. Kein Wunder, dass Jesus sauer war. Jesus ist sauer. Jesus ist echt genervt. So kennen wir ihn gar nicht, oder? Er hat schon manchmal ganz schön aufdrehen können. Einen Hammer kreisen lassen können. Zum Beispiel im Tempel, ja, als er da mal richtig aufgeräumt hat. Also er konnte das schon. Und ich glaube, Jesus ist genervt. Ich glaube, Jesus ist genervt, wenn wir vor lauter Selbstvorsorge die Not um uns herum nicht sehen. Das nervt Jesus. Das kann ja, die einen würden sagen, Gott sei Dank, Jesus kann das heute nicht so machen. Ja, er kommt ja jetzt nicht in den Raum rein und lässt mal richtig den Hammer kreisen. Ja. Jesus ist ja nicht mehr da, oder? Doch ist er ja da. Ich glaube, dass Jesus schon ab und zu das Bedürfnis hat, uns zu sagen, wo wir stehen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Wir sind ja ganz unterschiedlich gestrickt. Ich erzähle einfach mal von mir, wie ich so drauf bin, ja. Ich merke, dass ich häufig lerne durch Lektionen, also die sehr eindeutig sind, sehr deutlich sind. Wenn ich in mein Leben zurückschaue, habe ich tatsächlich sehr häufig gelernt, ganz einfach durch Anschisse. Kennt ihr, oder? Das fängt ja schon, wir haben ja heute Kinder gesegnet und ab und zu muss man auch mal schimpfen mit den Kleinen, ja? Ich habe ganz liebe Eltern gehabt, aber ich war halt eben auch nicht immer so lieb gewesen. Und musste oft mal richtig, wurde mal richtig rangenommen. Ja? Aber dadurch hat Gott mir Respekt beigebracht. Das ist eine wichtige Lektion. Oder dann ging es weiter, als ich meine Ausbildung drin war, hatte ich einen Ausbilder, der hat das genau wie Jesus gemacht, der hat mich vor der ganzen Kundschaft zur Sau gemacht. Ja, um das mal so deutlich zu sagen. Und das hat mich so gedemütigt. Was habe ich da gelernt? Ich habe in dieser Zeit die Nähe Gottes gefunden. Weil ich niemand hatte, zu dem ich hingehen konnte. Mir war das nämlich auch peinlich, meinen Freunden zu sagen, dass mein Ausbilder mich da fertig gemacht hat. Zu niemandem. Ja? Ich habe dort gelernt, die Nähe Gottes zu finden. Bin dann zur Bundeswehr gegangen und Da ging es weiter. Da waren Ausbilder da. Ja? Die haben irgendwelche blödsinnigen Befehle ausgeführt. Die von euch gedient haben, die wissen das. Ja? Und die nicht gedient haben, sind froh, dass sie das nicht lernen mussten. Ich finde es schade, dass es die Bundeswehr bald nicht mehr gibt, beziehungsweise die Wehrpflicht. Ja? Sage ich einfach mal so. Ja? Ich habe in dieser Zeit Gehorsam gelernt. Das Prinzip von Gehorsam. Das war für mich eine ganz wichtige Lektion, die Nachwirkung hat bis in die heutige Zeit. Ihr wisst, ich war auch mal eine Zeit, ich war 2 Jahre in Afrika gewesen, ja, und bin da hingegangen und das ist so, wenn du als Deutscher, der alles weiß und alles kann und alles drauf hat und dann hat man noch seinen Master of Theology und geht in die Mission, ja, und will den armen primitiven Völkern mal von Jesus weitersagen, so ist das oft die Haltung da. Das ist in unseren Köpfen drin, ja. Und ich war zwar noch jung gewesen, aber da hat Gott mir Demut beigebracht, nämlich durch einen Einheimischen, der mich so zur Minna gemacht, so Schnecke gemacht hat, ja. Und ich dachte, was ist denn jetzt passiert? Aber das war Gott gewesen. Der hat diesen Menschen gebraucht. Ich habe ihn vor 3 Monaten über Facebook wieder getroffen und habe ihm einen Dankesbrief geschrieben, dass er mit daran beteiligt war, dass ich jetzt hier stehen kann. Ich habe Demut gelernt dadurch. Eine Lektion, die mich bis in die heutige Zeit hingebracht hat. Oder so manche Predigt, die ich gehört habe, bis zum heutigen Tag, die mir viele Erkenntnisse gegeben hat, viel Weisheit gegeben hat. Meistens Predigten, die meine Lebensphilosophie ein Stück weit in Frage stellten. Ja? Neulich bei einem Pastorenforum im Internet, sowas gibt es tatsächlich, tauschen sich Pastoren aus über theologische Fragen. Da regte sich ein Pastor dort auf über Mike Driscoll. Mike Driscoll hat mal eine Predigt gehalten, da ist ihm die Sicherung durchgegangen. Und dieser Pastor sagt, guck wie ungeistlich dieser Pastor ist, ja, dieser Mike Driscoll. Dem geht einfach die Sicherung durch. War folgende Situation, er hat zu Ehemännern gesprochen und erklärt ihnen da verschiedene Dinge, spricht über Fehlverhalten und plötzlich hält er inne und sagt so ungefähr Folgendes. Also wird er ganz laut, ja. Und dann sagt er, einige von euch sind so frustrierend. Ihr kommt hierher seit Jahren. Was fällt euch ein, eure Frauen so zu behandeln? Und dann erzählt er so einige Dinge auf. Ziemlich krass. Daraufhin habe ich natürlich das angehört oder angeschaut auf YouTube, ja. Angeklickt, how dare you are, muss man nur anklicken. Und dann kommt dieses Video. Und ich habe mir das angeschaut. Und weißt du was? Es hat mich angesprochen. Es hat mich persönlich getroffen, dass ich mir gesagt habe, was fällt mir ein? Ich habe plötzlich Dinge gesehen, wo ich mich falsch verhalte gegenüber meiner Frau. Wo ich sie irgendwie links liegen lasse oder was auch immer. Es hat mich angesprochen. Merkt ihr? Es kommt immer darauf an, wie man das hört. Und ich dachte, wie kann man sich über sowas aufregen? Übrigens wurde diese Seite über 250.000 Mal angeklickt. Mit 90% positiven Kommentaren. Wahnsinn. Weltweit, ja? Nur unter Theologen löst das immer unendliche Diskussionen auf. Oh, so kann man doch nicht reden. Und trotzdem steckte viel, viel Liebe dahinter, das weiß ich. Man hätte dann auch mal weiterhören müssen. Ja? Die Leute hören sich dann immer nur die Stelle an, ja? Und man hört nicht weiter, was da noch kommt. Hier ist es genauso. Ja, dieses Kind ist krank. Und Jesus sieht dieses leidende Kind. Jesus sieht, diesem Kind wird nicht geholfen. Stattdessen stehen hier die Jünger und stehen hier das Volk rum und natürlich auch die Pharisäer, wie sie alle waren, und diskutieren darüber, was denn jetzt mit dem Kind wohl ist. Die einen sagen, das ist ein Fall von Epilepsie, die anderen sagen, es ist Mondsucht und da muss ein Arzt her. Und andere sagen, und das waren ja immer die Pharisäer, die haben sehr schnell gesagt, da ist Sünde, schnell weg, ja, aussätzig, weg. Die Dämonen haben wir nichts mit zu tun. Und andere sagten, der hat nur zu wenig Glauben und so weiter. Und während sie da am Philosophieren sind, tickt Jesus aus. Und Jesus macht nicht nur Blabla, ja, sondern er handelt. Das heißt in Vers 41, während sie da am Reden sind, heißt es in Vers 41 im zweiten Teil, bring deinen Sohn her. Aber noch während er herbeikam, warf ihn der Dämon nieder und zerrte ihn zusammen. Wir sehen, ja, das ist hier keine, das hat hier nichts mehr mit normaler Krankheit zu tun. Jesus aber bedrohte den unreinen Geist und heilte den Jungen und gab ihn seinem Vater zurück. Und der Junge ist offensichtlich völlig wiederhergestellt. Das heißt weiter, sie erstaunten aber alle sehr über die herrliche Größe Jesu. Es gibt tatsächlich auch heute noch Dinge, die sind auf dämonischen Ursprung zurückzuführen. Das können wir uns nicht mehr normal erklären. Ja? Wenn wir hier vorne stehen und die Kinder segnen, das ist keine traditionelle Handlung, die wir machen. Das macht man halt. Ist doch schön, ja? Haben wir noch Kaffee trinken miteinander und so. Das ist schön. Aber das ist nicht eine traditionelle Handlung als solches, sondern wir glauben tatsächlich, wenn wir diesen Kindern die Hand auflegen, wenn wir für diese Kinder beten, dass sie unter den Schutz Gottes kommen. Und ich möchte euch als Eltern das einfach ans Herz legen, das auch weiterführend zu machen. Wenn eure Kinder dann in den Kindergarten gehen, in die Schule gehen, in die Ausbildung, ins Studium, segnet eure Kinder. Da passiert was. Was passiert denn da? Die Kinder werden geschützt. Ja? Es passiert etwas. Sie kommen unter den Schutz Gottes. Ja, jetzt ist doch die zweite Frage, wofür müssen sie denn geschützt werden? Vor der anderen Seite. Ganz einfach. Und das ist nicht nur irgendwelche humanistischen Dinge, sondern tatsächlich glauben wir, genauso wie diese Macht Gottes, wie wir dann diese Macht Gottes glauben, glauben wir, dass es auch eine andere, eine negative Macht gibt. Lass mich das mal so ausdrücken, ja? Da können wir schon eher was mit anfangen. Es gibt eine negative Macht, die Menschen negativ beeinflusst. Ich möchte einen ganz kleinen Exkurs mal machen. 2009 ist diese Geschichte in Winneton passiert. Das hat uns alle total geschockt. Aber ich glaube, was mit diesem Teenager, mit diesem 17-Jährigen dort passiert ist, das kann man ein bisschen in der Richtung erklären. Ja? Ein Kind wird durch Internetkonsum, gewisse Computerspiele und vielleicht auch nachlässige Erziehung so stark negativ beeinflusst, dass es zu Dingen fähig ist, wo jeder sagt, das ist doch unmöglich. Wie kann ein Kind sowas fertigbringen? 15 Kinder umbringen, noch einen Erwachsenen und eine Riesensache und eine ganze Schule, eine ganze Nation ist im Schockzustand. Wie ist das möglich? Ganz einfach, weil hier negative Mächte an der Macht sind und sich ganz normalen Dingen bedienen. Ja? Das ist das Problem. Im Spiegel stand kurz darauf Folgendes, 2009 im März. Wer sich nicht um seine Kinder kümmert, wer nicht weiß, was sie umtreibt, welchen Kummer sie plagt, welche Filme sie gerade im Kino sehen und welche Seiten sie gestern Nacht im Internet besucht haben, der macht sie schuldig. Stand im Spiegel drin. Woran denn schuldig? Kinder kommen unter einen negativen Einfluss. Das sagt doch die Gesellschaft. Man kann dieses Negative nicht genauso definieren. Genau das heißt ja das Wort Okkult. Ja? Okkult heißt etwas Verborgenes. Und da ist die Verantwortung. Auch von uns, ja, es fängt natürlich bei uns Eltern an. Die Verantwortung von uns, darauf zu achten. Die Verantwortung von uns Christen, einen Unterschied zu machen. Und solange wir Christen im eigenen Saft schmoren, solange wir uns nur um uns drehen, uns die Sachen draußen egal sind, ja, oder nicht so wichtig sind, können sich Dinge auch nicht verändern. Heißt im Römer 12, Vers 21, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten. Und Jesus nervt das. Jesus nervt das, wenn seine Jünger daneben stehen und sich wundern mit dem Volk und erstaunt sind und begeistert sind, was hier alles passiert. Und nur dieses Ding haben, und das sehen wir immer wieder, nur dieses Ding haben, oh, jetzt passiert hier was, ja. Jesus, wann wird es endlich soweit sein? Wann werden wir unsere Posten einnehmen können? Ja, das nervt Jesus. Hatte nicht Jesus vorher den Jüngern Vollmacht gegeben? Vollmacht gegeben, was heißt denn das? Vollmacht heißt ganz einfach, wenn die Kraft Gottes durch einen Menschen auf andere übergeht. Und das Problem Das war damals nicht so wie heute. Und ich glaube, deswegen haben wir das auch in der Bibel drin. Das Problem heute ist ja, das habe ich eben gesagt, Jesus steht ja nicht neben uns. Wir können ja nicht sagen, ich komme nicht weiter, Jesus, komm, greif mal ein. Bildlich, also jetzt so ganz praktisch gesehen. Ja. Aber Jesus macht hier schon deutlich und zeigt den Jüngern vorher und nachher, ich habe euch Vollmacht gegeben. Ihr seid meine Füße und meine Arme, um hier Veränderung zu schaffen. Am Beispiel von Kindern habe ich das eben gesagt. Ja. Und das ist ganz, ganz wichtig für uns. Jesus hat dieses gewaltige Risiko ist er eingegangen, dass er gesagt hat zu seinen Jüngern, ich werde nicht mehr lange bei euch sein. Ja. Ich werde dieses Erlösungswerk vollbringen. Ich werde sterben, von den Toten auferweckt werden, werde zum Vater gehen und lasse euch meinen Geist zurück. Und dann habt ihr die Verantwortung, ihr als Gemeinde Jesu habt die Verantwortung, das Böse zu überwinden mit Guten. Dass ihr den Unterschied machen könnt. Ja? Und wie wir dahin kommen können, das haben wir ja letzte Woche schon gesehen. Das heißt, wir erkennen, wo wir nicht richtig in der Nachfolge stehen, wo wir anderen Dingen nachfolgen. Ja? Wo wir wie die Jünger ein bisschen neben uns stehen, wo wir einer falschen Philosophie nachgehen. Und ich glaube, es ist nicht der Punkt, dass wir nicht wissen, was wir tun sollen. Es ist der Punkt, dass wir nicht tun, was wir wissen. Ja? Kennt ihr das Lied? Tausendmal gehört, tausendmal ist nichts passiert. Tausend und eine Predigt. Ja? Und hoffentlich hat es irgendwann mal Zoom gemacht. Ja? Das ist, ich glaube, das ist das Hauptproblem. Wir wissen diese Dinge. Jesus sagt ja, überlegt euch das mal, das ist ja eine Beleidigung eigentlich, wenn er zu Erwachsenen sagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, dann werdet ihr das nie kapieren. Das ist eigentlich so simpel. Jesus sagt, es ist so simpel. Das heißt an einer anderen Stelle, es ist näher, als du meinst. Wir suchen immer in der Ferne, aber es ist eigentlich da. Eigentlich wissen wir das. Und das ist so ein Punkt, den Jesus schon seinen Jüngern sagt. Und Jesus seinen Jüngern klar macht, eigentlich habt ihr die komplette Information. Und Jesus sagt, ich hab Grund, sauer zu sein. Es ist nicht so, dass er sagt, so, jetzt geht, bleibt doch, wo ihr seid. Ja? Sondern er begleitet ja auch seine Jünger weiter. Dafür hat er uns viel zu lieb, dass er uns nicht immer wieder auch Dinge zeigt. Darum gibt er uns hier sein Wort und zeigt uns die Dinge, zeigt uns, wo es lang geht. Okay, wir lesen hier weiter im Vers 43, als sie sich aber alle wunderten über alles, was er tat, sprach er zu seinen Jüngern. Also sind sie sich immer noch am Wundern, sie können sich das alles nicht erklären. Und da heißt es, er sprach zu seinen Jüngern, nehmt ihr diese Worte nun in eure Ohren. Das hört sich wieder so ein bisschen verschachtelt an hier, wie es hier steht, aber eigentlich heißt das, Leute, sperrt eure Lauscher auf. Das ist wichtig, was ich euch sage. Ich habe es euch eigentlich schon ein paar Mal gesagt, ich sage es euch nochmal. Macht die Ohren auf, was ich euch zu sagen habe. Und nun sagt er was. Und wir haben ja immer in unseren Bibeln den Nachteil, sage ich mal, dass wir hier alles unterteilt haben. Okay, nächstes Thema. Zweite Leidensankündigung. Ja? Aber das, was er hier sagt, nimmt total Bezug auf das Vorherige. Er sagt so, Leute, bitte sperrt die Lauscher auf. Das ist ganz wichtig. Ihr habt das noch nicht verstanden. Ja, vermutlich haben sie schon wieder nach dieser Tat das Volk oder den Erfolg gesehen. Ja, das Volk jubelt Jesus zu, das Volk jubelt den Jüngern zu, weil dieser Junge befreit worden ist. Das, was kein Arzt machen konnte, was niemand machen konnte, und sie jubeln dieser Geschichte wieder zu. Und die Jünger sonnen sich vielleicht in dem Jubel. Und Jesus sagt, halt, hört mal genau zu. Ich habe es euch vorhin, und das hat er auch eine Woche vorher schon mal gesagt, und sagt, nämlich, der Sohn des Menschen, also ich, Jesus, werde überliefert werden in die Hände der Menschen, ausgeliefert werden, ja, zum Tod übereignet werden. Sie aber verstanden dieses Wort nicht. Und es war vor ihnen verborgen, dass sie es nicht begriffen. Und sie fürchteten sich auch, ihn über dieses Wort zu fragen. Mir ist auch manches verborgen, was hier steht, ja, was so in der Bibel steht. Aber es ist wichtig, diese Offenheit zu haben und zu sagen, Moment, hier, das kapiere ich nicht. Und weil ich das nicht kapiere, irgendwas stimmt in meinem Denken noch nicht richtig, dass ich das jetzt nicht einordnen kann. Warum sagt Jesus jetzt diese Worte in diesem Zusammenhang? Es kommt immer darauf an, wie ich drauf bin. Das speist jetzt sicherlich nicht das Wohlgefühl der Jünger. Ja? Wenn Jesus sagt, ich werde leiden, an einer anderen Stelle sagt er, ihr werdet auch leiden. Und so wird sich das entwickeln. Und die Jünger sagen, Moment, das kann ich nicht mit meiner Glaubensphilosophie übereinbringen. Wie funktioniert das eigentlich? Vielleicht nervt es jetzt auch die Jünger. Warum ist immer der Spielverderber? Ja? Jesus speist da die 10.000, die Leute wollen ihn zum König machen, Jesus flieht. Sie sind glücklich über das, was sie erlebt haben. Jesus sagt ihnen, hey Leute, ich werde bald sterben, ja, und dann wird alles vorbei sein. Sie gehen auf den Berg der Verklärung, sehen die Herrlichkeit Gottes, Gott macht das Licht aus und es ist nichts mehr da. Sie kommen runter, dieser Kranke wird geheilt, sie jubeln und Jesus kommt wieder mit, also, hier, ich will euch sagen, worauf es wirklich ankommt, ja. Wie so ein Spielverderber. Aber Jesus, wie gesagt, will ihnen zeigen, worauf es wirklich ankommt. In Matthäus 20, Vers 28 steht, der Sohn des Menschen, das ist eine Parallelstelle eigentlich auch zu diesem, ja, der Sohn des Menschen oder Jesus ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Er hat uns errettet. Und er hat uns errettet nicht zum Selbstzweck. Er hat uns nicht errettet aus der bösen Welt, dass wir ein schönes Leben haben können, sondern er hat uns errettet, damit wir andere das klar machen können, was das bedeutet, frei zu sein. Frei zu sein von all diesem Krampf, in dem wir häufig drinstecken. Auch frei zu sein von diesem Erfolgsdenken, ich muss irgendwas machen. Ja? Und dann sind wir wieder bei diesen ganzen Götzen, bei dieser ganzen Götzentheologie. Ich muss jemand Bestimmtes sein, um was zu werden. Und leider ist es häufig so, dass wir, genau wie die Jünger, da nicht frei von sind. Diese Jünger, die haben gesagt, wenn ich nicht Erfolg sehe, dann ist es nicht gut. Ihr könnt euch vielleicht erinnern, ich habe letzte Woche gesagt, so im Blick auf Kinder, habe ich gesagt, es ist falsch, sich durch seine Kinder zu verwirklichen, selbst zu verwirklichen. Ja? Also die Kinder als Objekt zu nehmen, als Retter zu nehmen, um in den persönlichen Himmel hineinzukommen. Ihr erinnert euch wahrscheinlich. Aber es ist genauso falsch, sich trotz der Kinder selbst zu verwirklichen und dahin zu kommen, wo ich hin will. Merkt ihr, das fängt ja schon auch in der Familie an. Wir sind so eine egoistische Gesellschaft. Dass jeder will sich irgendwie verwirklichen. Das funktioniert aber nicht. Das geht den Bach runter. Das müssen wir erkennen. Und das ist ganz wichtig, auch für uns als Christen. Und das steckt auch in uns drin. Überwinde das Böse mit dem Guten. Und ich schließe mit dem, was unseren Verdacht bestätigt hat. Damit ihr seht, ich hab hier das nicht nur einfach hervorgebracht, sondern was die ganze Zeit, während Jesus genervt ist und während Jesus sich Gedanken macht und man könnte meinen, wie kann Jesus nur so grob mit den Jüngern umgehen, heißt es hier weiter, es ging aber unter ihnen eine Überlegung auf, wer wohl der Größte unter ihnen ist. Das war ihr Ding, das war ihr Thema. Als Jesus aber die Überlegung ihres Herzens erkannte, nahm er ein Kind und stellte es neben sich und sprach zu ihnen, wer dieses Kind aufnehmen wird in meinem Namen, nimmt mich auf. Und wer mich aufnehmen wird, nimmt den auf, der mich gesandt hat. Denn wer der Kleinste ist unter euch allen, der ist groß. Jetzt hören wir uns das Zitat nochmal an von dem Fritz Reinecker. Der Vorzug des Kindes vor dem Erwachsenen besteht nicht in seiner Schuldlosigkeit oder natürlichen Reinheit, sondern in der Neigung zum Glauben, der Einfalt und Demut, vor allem im Freisein von Heuchelei. Jesus sagt, jetzt den Vers haben wir eben gelesen in Matthäus 18, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr keinesfalls in das Reich Gottes hineinkommen. Und dann fragen wir uns, wie geht das? Ganz einfach. Schau die Kinder an. Ganz einfach. Ganz einfach, wir müssen von diesem hohen Ross runterkommen. Wir müssen von diesem hohen Ross runterkommen. Wir müssen erkennen, ja, diese Neigung zum Glauben. Ich habe eine Neigung zum Glauben hin. Das heißt, ich öffne mich für diese Dinge. Ich lasse es zu, dass Gott in mein Leben hineinreden kann. Ich habe vorher die Sache gesagt mit dem, können wir solche Angriffe, wie nehmen wir das auf, wenn wir kritisiert werden? Ja? Wie nehmen wir das auf? Sagen wir, das hat mich jetzt aber getroffen, aber ich will das echt mal mitnehmen. Vielleicht hat Gott hier zu mir gesprochen, oder sage ich einfach, was fällt dem ein, zu mir so zu reden? Und das kann können alle möglichen Leute sein. Das kann vielleicht dein schlimmer Vorgesetzter sein oder irgendwas, ja? Vielleicht möchte Gott dir irgendwas mitteilen in dein Leben. Hör genau hin. Sei einfach kindlich, nicht kindisch. Die Jünger waren kindisch. Ja?
Hey, ich bin der Größte.
Ja? Die Jünger waren kindisch. Aber sei kindlich. Sei kindlich offen. Nimm dir diese drei Punkte mit. Ja? Sei offen. Neigung zum Glauben. Jesus sagt, mach die Ohren auf. Hört genau hin. Und wenn du was nicht verstehst, wenn du zum Beispiel in deiner Bibel liest, das ist ein gutes Zeichen, wenn du was nicht verstehst. Das heißt, du hast dich auch damit auseinandergesetzt. Ja? Wenn du was liest in deiner Bibel und du verstehst es nicht, dann sei wie ein Kind und frag, warum? Ja, Kinder fragen immer. Warum? 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 Ja. Frag. Gib dich länger auf. Sag Gott, ich verstehe das hier nicht. Zeig mir das. Aber damit zeigst du, du möchtest offen sein dafür. Du möchtest offen sein für das Reden Gottes. Das ist Neigung hin zum Glauben. Das Ohr aufmachen. Ja. Und einfältig, das sind wir natürlich gar nicht gern. Ja. Einfältig. Gott gegenüber dürfen wir einfältig sein. Innen drin. Natürlich habe ich meine Position. Natürlich habe ich meine Überzeugungen. Und natürlich darf ich mich verteidigen. Natürlich muss ich mich nicht niedermachen lassen von Leuten. Ja? Aber einfältig bedeutet, okay, ich nehme das jetzt einfach mal mit. Auch wenn das jetzt absolut nicht gerechtfertigt war im Moment, dass ich das sehe, ich nehme das mit in die Stille und bringe das vor Gott. Gott, hast du mir da irgendwas zu sagen? Und Demut, ja, das ist die andere Haltung, fällt uns auch brutal schwer. Aber was ist denn, wenn wir demütig sind, dann können ja Leute auf uns rumtrampeln. Nein, ich darf das einfach zu ihm hinbringen, zu Jesus hinbringen und einfach wie ein Kind vor ihm sein. Und vor allen Dingen frei sein von Heuchelei. Frei sein von Heuchelei. Und ich glaube, das ist das, was mich und was uns am meisten, am schwersten fällt. Das fällt uns am schwersten. Und Heuchelei ist tatsächlich schon, wenn ich etwas tue und das Herz ist nicht dabei. Wenn ich ein Lied singe und voller Begeisterung, aber ich meine das eigentlich gar nicht, was ich singe. Da fängt es schon an. Und das ist echt krass. Und ich muss das oft bekennen. Gerade diese Geschichte mit der Heuchelei. Lernen wir hier von kleinen Kindern. Lernen wir hier auch von dem, was die Jünger in der Entwicklung mitgemacht haben. Gott ist hier und er möchte uns helfen, er möchte uns begegnen. Ich möchte, dass wir jetzt aufstehen und miteinander beten. Herr, und wir alle leben ja nicht irgendwie am anderen Planeten oder wir sind hier abisoliert, sondern wir stehen alle, jeder Einzelne steht in der Welt, in seiner Welt drin. Und du möchtest, dass jeder Einzelne von uns positiv Einfluss nehmen kann auf sein Umfeld. Herr, und wenn wir heute darüber gehört haben, dass dich solche Dinge nerven, wenn nichts passiert, dann meint das einfach, dass du so eine Liebe hast für die Menschen um uns herum. Du liebst die Leute genauso, wie du uns lieb hast. Und wenn wir nur mit uns selbst beschäftigt sind, dass ich immer nur mein Ding sehe, meine Probleme, mein Wohlfühlen und alles Mögliche und vergesse die Menschen um mich herum, das nervt dich, wenn die Leute einfach nicht erreicht werden. Obwohl du uns eingesetzt hast als dein verlängerter Arm. Und wir kommen einfach wieder neu zu dir, bringen dir auch unsere Unzulänglichkeit. Herr, wir lesen an keiner Stelle, dass ein Mensch in der Bibel zu dir, Gott, gekommen ist, wie ein Kind, in Demut, in Einfalt, mit dem ehrlichen Herzen, und dir gesagt hat, Jesus, ich weiß nicht, wie ich es schaffen soll, hilf mir dabei. Wir lesen an keiner Stelle, dass du dann genervt bist, sondern du bist dann genervt, wenn wir selbst überzeugt sind von uns, wenn wir meinen, wir schaffen sowieso alles und wenn wir überhaupt keinen Blick dafür haben. Und ich danke dir, dass du auch hier wieder zu uns redest. Und ich möchte dir danken für all die Dinge, die du in unser Leben hineinlegst. Und gleichzeitig bitten, dass du jedem einzelnen von uns hilfst, dass wir aus diesem ganzen Trubel, aus diesen vielen Stimmen, aus Dingen, die uns vielleicht wahnsinnig geärgert haben, weil irgendjemand was zu uns gesagt hat, was uns persönlich verletzt hat, aber dass wir in all diesen Dingen prüfen, wo war dein Reden darin? Wo gab es Dinge, wo du uns zeigen wolltest, dass wir der falschen Spur waren? Und Herr, es gibt so viele Dinge, die wir auch, wie die Jünger, auch nicht verstehen in deinem Wort. Aber wir brauchen nicht, keine Angst zu haben, dich zu fragen. Die Jünger fürchteten sich. Ich habe so den Eindruck, sie fürchteten sich, dich zu fragen, weil sie eigentlich wussten, was ihr Problem war. Aber Herr, wir möchten das lernen, zu dir zu kommen. Unser Herz auszuschütten. Und du hast uns lieb. Genauso wie eine Mutter oder ein Vater, die mit dem Kind schimpfen muss, weil das Kind irgendeinen Blödsinn gemacht hat. So tut sie das nicht aus der Motivation heraus, einfach dem Kind eins auszuwischen, sondern weil das Liebe ist, die dahinter ist. Um das Kind in die richtige Richtung zu bringen, damit das Kind reif wird. Und genauso möchtest du uns zur Reife erziehen. Genauso hast du uns lieb. Du hast dein Leben für uns hingegeben, um uns zu erlösen. Erlösen von all diesen Dingen, die wir manchmal so krampfhaft festhalten. Wir kommen jetzt zu dir ganz neu. Legen sie ab. Und während wir jetzt noch zwei Lieder singen, ich möchte euch einladen in der Anbetung. Ich habe so das Bild von, auch wiederum von einem Kind, was so eine, weiß nicht, was ist, wie so eine Nadel oder Nagel oder irgendwas fest in der Hand hält. Wir haben das alles schon erlebt. Und unbedingt diesen Nagel behalten möchte. Und man versucht diesem Kind diesen Nagel wegzunehmen, aber es hält ihn so fest. Und man setzt alles dran, diesen Nagel wegzunehmen. Weil man weiß, das Kind wird sich verletzen. Aber dieses Kind hält diesen Nagel fest. Und vielleicht bist du das, der genervt ist von Jesus, weil du den Eindruck hast, dass er keine Ahnung, was von dir möchte oder verlangt. Und du hältst diese Pseudo-Wahrheit fest. Du hältst das krampfhaft fest. Du willst es nicht loslassen. Und Jesus, der Heilige Geist, möchte in dein Leben reingehen. Vielleicht benutzt er genau diese Botschaft jetzt, einfach zu sagen, er sagt dir immer wieder, er hat es dir schon tausendmal gesagt, mach die Hand auf, ich will dir das wegnehmen. Und wegnehmen, das wollen wir ja schon gar nicht. Ja? Aber ich will dir das wegnehmen, weil es dir schadet. Und ich möchte dich einladen, wenn Gott letzte Woche oder heute zu dir gesprochen hat, öffne die Hand. Öffne die Hand, mach sie auf. Lass dich segnen von ihm. Lass dich berühren von ihm. Er hat eine gute Absicht mit deinem Leben. Vielleicht ganz anders, wie du denkst. Er wird vielleicht, tatsächlich werden viele deiner Träume platzen. Aber diese Sache, die du in deiner Hand hältst, wo du meinst, die brauchst du, um glücklich zu sein, die schadet dir. Leg's ab. So komm du, Jesus. Komm du in unsere Mitte und heile uns.